Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hupprich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
Ein herzliches Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Success Journey. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Und ich freue mich wirklich total auf das heutige Gespräch, denn ich habe einen Gast eingeladen, mit dem ich über die letzten Monate ein bisschen mehr zu tun hatte. Er hat Kommunikationsdesign und Grafikdesign studiert mit dem Schwerpunkt Illustration an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Er ist Diplom-Designer und Illustrator. Und ja, was macht er? Er macht Zeichnungen, Illustrationen, Karikaturen, Collagen, Comics, Cartoons, Icons, Logos und vieles mehr für Magazine, für Verlage, Werbeagenturen, Unternehmen. Und er ist auch Professor an der Hochschule für Kommunikation und Gestaltung. Und er wurde mehrfach bei renommierten internationalen Wettbewerben wie American Illustration, Communication Arts oder Creative Quarterly ausgezeichnet. Ja, und warum ich ihn jetzt eingeladen habe. Also ich tanze eigentlich die letzten Tage sowieso hier schon durchs Büro, denn mein neues Buch ist da, Überleben im Organisationszoo. Und mein Gast, ja, der ist der Illustrator von diesen ganzen wunderschönen Illustrationen, die es eben im Buch zu entdecken gibt. Mein heutiger Gast ist Davor Bakara. Lieber Davor, herzlich willkommen. Wirklich schön, dass du heute mein Gast bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Davor, ich würde gerne zum Beginn erstmal erzählen, auch bevor wir vielleicht noch über das Buch sprechen oder so, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Denn ich finde die Geschichte, also es ist immer noch ein, ja, ist ein bestimmtes Schmunzeln, was das in mir auslöst. Und zwar, ich habe gedacht, so als die Buchidee kam, dachte ich, Mensch, das wäre doch eine tolle Idee, wenn ich einer Studentin oder einem Student vielleicht irgendwie die Chance gebe, die Illustration in dem Buch zu machen. So, und dann dachte ich, ich probiere es einfach mal aus. Eine unheimlich nette Kollegin von mir, sie sagt immer so, das Nein hast du schon, aber kannst du mal fragen, damit du das Ja bekommst. Also habe ich dann geguckt und von den Hochschulen entsprechend Kontakte eruiert und da kam am Anfang erstmal nicht ganz so viel, wo ich dachte, huch, ich dachte irgendwie alle stehen da und sagen, juhu, die Claudia Hupprich, die meldet sich. Und dann passierte etwas total Verrücktes, nämlich das Telefon klingelte und jemand sagte, hallo, hier ist Professor Bakara. Und sagen Sie mal, ich habe das E-Mail von Ihnen bekommen. Muss es denn eine Studentin oder Student sein? Und ich dachte, nee, das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist doch irgendwie versteckte Kamera oder so. Und ja. Er hat es ernst gemeint. Und er hat es nicht nur ernst gemeint, sondern er hat wirklich die ganzen tollen Illustrationen in einem Buch gemacht. Das war eine wunderschöne, tolle Zusammenarbeit. Und darüber, ich habe dich die Frage noch nie gestellt. Eigentlich, wir haben so viele tolle Gespräche jetzt in den letzten Monaten schon gehabt. Aber was hat dich denn so an dem Thema eigentlich interessiert?
Also zunächst mal zu meiner Verteidigung. Es ist nicht so, dass ich jetzt den Studenten das weggenommen habe, sondern...
das wollte ich damit auch nicht andeuten.
Nein, sondern weil ich tatsächlich, du hattest ja ein bisschen, glaube ich, nach Semesterbeginn schon angerufen und da hatte ich halt quasi schon die Themen und so weiter schon alles vorbereitet und das war schon im Flow sozusagen und das hätte da irgendwie noch zwischendrin gequetscht werden müssen und dann kam ich tatsächlich, wie du sagst, auf die Idee, Mensch, klingt doch spannend, weil ich habe... jetzt oft ist übertrieben, aber ich habe auch schon mit den Themen Psychologie, Wirtschaftspsychologie und so weiter zu tun gehabt, auftragsbezogen. Und ich finde das sehr spannend, auch mit ich habe auch mit Führungskräften zusammengearbeitet, die irgendwelche Abteilungsleiter unter sich hatten. Und da haben wir halt über Zusammenarbeiten, über die Mitarbeiter, über Moral, Einstellung und so weiter gesprochen. Und ich dachte nur, Mensch, psychologisch ist doch, das hat mich auch schon immer interessiert. Das interessiert mich einfach. Und deshalb hatte ich dann so frech gefragt.
ich war und ich bin immer noch begeistert. Also ich finde es ganz, ganz toll, dass das so ja mit der Zusammenarbeit eben auch so toll geklappt hat.
Ja, ich auch.
du hast so im ersten Gespräch, glaube ich, war das, wo es so darum ging, Nee, pass auf, ich muss jetzt erstmal, wir müssen, glaube ich, erstmal den Untertitel verraten, weil ich habe schon gesagt jetzt, wie das Buch heißt, nämlich Überleben im Organisationszoo. Und der Untertitel ist vom erfolgreichen Umgang mit Meeting-Gorillas, Panikkaninchen und Krawallwildschweinen. Und da war natürlich irgendwo so die Frage in den ersten Gesprächen, ja, wie, du hast mich gefragt, ne, so wie stellen Sie, da waren wir noch per Sie, wie stellen Sie sich das vor und wie sollen die irgendwie aussehen vom Stil her und so. Und ich habe ja so mit Illustrationen, mit Comics, mit Kunst generell nicht so wahnsinnig viel am Hut. Also das ist einfach leider, muss man mal sagen, nicht so ganz mein Metier. Und als ich dann so gesagt habe, weiß nicht, Herr Bakara, machen Sie mal vielleicht einen Vorschlag, da hast du einen, ich finde, legendären Satz gesagt. Du hast gesagt, Frau Hubrich, ich zeichne alles, aber weißt du noch, was du gesagt hast, was du nicht zeichnest?
Nee.
Du hast gesagt, ich zeichne alles, aber keine Knubbelnasen. Ich zeichne keine Knubbelnasen. Und ich weiß nicht jetzt so, wer unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also ich denke so Knubbelnase, da kann sich eigentlich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, was irgendwo so, wie sowas aussehen kann. Und warum eigentlich nicht? Warum zeichnest du keine Knubbelnasen?
Das ist jetzt eine sehr gute Frage, wie ich es nicht anders von dir erwartet habe. ich finde, das ist so Klischee. Das ist so, wenn jemand sagt Zeichnungen, dann meint er meistens in erster Linie irgendwas für Kinder leider, also in Deutschland zumindest. Und in zweiter Linie dann, wenn es nicht für Kinder ist, sind es dann irgendwelche lustigen Figuren mit großen Nasen oder mit Knubbelnasen eben. Und das ist so die Wahrnehmung, wie ich es jetzt so beobachtet habe über die Jahre oder Jahrzehnte, kann man fast schon sagen. Wenn jemand halt dann denkt, ja, dann machen wir eine Zeichnung, ist es immer, ja, lass uns was Lustiges machen und dann macht man halt so eine Figur mit einer großen Nase. So. Und das ist so, ich finde es am unoriginellsten, sagen wir so.
Ja, ich denke, ich weiß, was du meinst, genau. Und da sind ja jetzt, also die Illustrationen von dir, die sind ja so gar nicht knubbelnasenmäßig, sondern, aber das würde ich jetzt auch gar nicht so verraten wollen, da kann man einfach gucken und ich denke jetzt auch so die nächste Zeit in Social Media wird man da ganz viel entsprechend noch von sehen. Als du mich kontaktiert hast, habe ich natürlich auf deine Website auch geschaut und was mich da sehr beeindruckt und fasziniert hat, ist die Vielfalt von deinen entsprechenden Werken, ne, die man da so entdecken kann. Und ich hab ja so eine, jetzt hoffe ich, dass es der richtige Ausdruck ist, aber so eine, ist Serie das richtige Wort? Also wenn es mehrere, ja, also so eine Serie, dann also, da muss man unbedingt wirklich auf deine Webseite mal gucken. Ich finde die so genial. Ich versuche es mal ein bisschen zu beschreiben. Also ich rede natürlich von dem Mauselöchern. Und es gibt jede Menge, was ist denn das, Illustrationen über ein Mauseloch. Und jetzt, wenn man sich so ein Mauseloch vorstellt, Wand, rundes, also so halbrundes Loch halt drin. Und die Frage ist, wenn dieses Mauseloch nicht einfach so aussehen würde, sondern vielleicht Spezifika von dem Ort, an dem das Mauseloch steht, dann würde es vielleicht anders aussehen. Und wenn jetzt uns die Leute zuhören und sagen, was redet denn die Claudia jetzt? Was soll denn das sein? Ich mache mal ein Beispiel. Also ein Mauseloch in New York, das könnte ja nicht nur einfach so rund sein, sondern noch die Strahlen von der Freiheitsstatue haben. Und da sind so viele tolle Mauselöcher entstanden. Also kann ich jetzt schon direkt sagen, einfach mal gucken, davor-bakara.com und also ich fand die Mauselöcher wirklich, wirklich super.
Ganz kurz, davor-bakara.com in einem Stück.
Habe ich das in... Ah, okay, alles klar. Ich packe das aber auch nochmal in die Shownotes, entsprechend den Link dann, dass man da dann auch nochmal, dass man da nochmal gucken kann. Und jetzt du hast ja also quasi den Meeting-Gorilla oder den Bürokraten-Uhu, das Panikkaninchen und viel mehr gezeichnet. Hast du da so einen Favoriten, wo du vielleicht so gesagt hast, ah, den kenne ich. Dieses Tier im Organisationszoo kenne ich zur Genüge, läuft irgendwo in meinem Alltag zur Genüge rum oder?
Da ich ja quasi bei meiner Tätigkeit als Illustrator selbstständig arbeite und natürlich sehr gerne, wie mit dir auch, mit anderen zusammenarbeite, aber jetzt nicht traditionell in vielen Meetings bin, sozusagen, wie jetzt Leute in einer Firma oder in einem großen Unternehmen, kann ich das jetzt gar nicht so sagen und ich versuche es gerade nochmal nachzuvollziehen. Der Gorilla war, glaube ich, der erste, den wir gemacht haben. Und das war ja auch die Herausforderung, dass wir so eine visuelle Sprache finden. Übrigens auch sowohl bei den Mauselöchern als auch bei den Illustrationen für das Buch. Weniger ist mehr, hätte ich jetzt noch hinzugefügt, als kleinen Appetizer zum Schauen. Mhm. Und da der Gorilla, also das Herausfordernde fand ich dann natürlich die, ich glaube, da hatten wir auch ganz am Anfang schon drüber gesprochen, es gibt ja auch die, hilf mir nochmal auf die Sprünge, die Tarantel.
Genau, die Giftspritzentarantel, die haben wir auch. Die
Giftspritzentarantel, genau. Ist ja jetzt nicht ganz so einfach, wenn man das jetzt sozusagen realistisch im Kopf hat. Der Tarantel ist ja so wesentlich kleiner als ein Gorilla. Mhm. Und trotzdem muss man es ja aber, wenn man eben eine Serie draus macht, muss es ja visuell passen, zueinander passen. Und so gesehen kann ich jetzt gar nicht sagen, dass ich einen Favoriten habe, weil so jede Figur so ihre Eigenschaften, die natürlich du sozusagen Character-Design-mäßig erstellt hast oder definiert hast, finde ich jede Figur eigentlich spannend. Also schon bevor ich sie gezeichnet habe, so weil ich mir da natürlich vorgestellt habe, ja, wie könnte ich das jetzt visualisieren, umsetzen, diese Eigenschaften, die du im Buch beschrieben hast oder in den Teilen, die genau, mit denen ich dann gearbeitet habe.
Und der Gorilla, der hat es ja sogar auf das Cover geschafft, ne?
Genau.
Absolut. Sag mal, ich glaube da, wo, also es gibt doch, also von den Menschen, die uns jetzt zuhören, also ich könnte mir vorstellen, dass, ich will jetzt niemandem die Worte irgendwie so im Mund legen oder die Frage, aber da gibt es doch so eine Frage, ich weiß nicht, vielleicht bist du dir schon so oft gefragt worden in deinem Leben, dass du denkst, oh nee, komm, geh weg damit. Aber irgendwie, die muss jetzt raus. Also jemand, der Kommunikationsdesign, Grafikdesign, Schwerpunkt Illustration studiert, da ist ja direkt die Frage, aha, der kleine Davo, der hat bestimmt dann auch schon gerne Comics gezeichnet oder so. Hast du früher als Kind, also wolltest du immer sowas machen, zeichnen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich war im Gegensatz zu den meisten anderen, also wenn man sich Biografien durchliest oder anhört, jetzt nicht der in der Schule oder schon im Kindergarten der war, der dann die tollen Zeichnungen gemacht hat und alle sind hergekommen und fanden es toll.
Okay.
Sondern ich habe das schon gern gemacht, aber ich hatte auch eine Phase als Jugendlicher, wo ich gar nicht gezeichnet habe. Mhm. Das bereue ich natürlich im Nachhinein, aber das ist jetzt halt auch schon eine Weile her. Aber irgendwie dieser Drang, es dann zu machen, war dann doch, also der ist schon geblieben. Also quasi, ich wusste jetzt nicht als Kind, dass ich Illustrator werde. Das war mir jetzt nicht klar. Da so weit war ich sozusagen nicht. Oder so klar war es mir eben nicht als Kind. Aber so als Jugendlicher, so dann in der Schule, dann Kunstleistungskurs, der Klassiker natürlich, Kunst und Englisch. Also zumindest meine Generation. War dann klar, ja, ich möchte was mit, im weitesten Sinne mit Gestaltung machen. Also ich wusste damals noch nicht, ja, Fotografie hat mich sehr interessiert, habe ich auch viel gemacht vor und im Studium. Und mache ich jetzt quasi nebenher immer noch, aber natürlich fehlt mir da die Zeit dazu, mich jetzt intensiver damit zu beschäftigen. Habe ich aber damals gemacht. Und auch andere Sachen, die alle in den Bereich Gestaltung fallen, also wie auch Trickfilme machen, Animationsfilme, Fotografie, Comics machen und so weiter. Aber ich habe jetzt als Kind nicht, weiß ich nicht, ständig Seiten vollgekritzelt und jede Menge Comics gezeichnet. Das habe ich nicht gemacht. Das kam bei mir später. Ich sage immer, ich bin ein very late bloomer.
Sag das nochmal, ein was? Ein very late?
Ein very late bloomer.
Okay. Na gut, es gibt ja auch Pflanzen, die erst jetzt Pflänzchen, die im Garten erst jetzt so im Oktober oder so
anfangen. Ganz genau.
Als was siehst du dich so am ehesten vom Schwerpunkt? Bist du Designer, Künstler, Professor? Steht da was für dich von dem im Vordergrund oder vielleicht ganz andere Bezeichnung?
Davor Bakara, würde ich sagen. Nee, also Professor definitiv nicht. Das freut mich natürlich und so weiter, weil ich unterrichte ja schon länger. Ich bin ja schon seit über 10 Jahren Dozent und Professor seit knapp 2 Jahren. Aber das Spannende finde ich ja an meinem Beruf, so wie ich ihn gelernt habe und so wie ich arbeite, dass es eben nicht es gibt so einen Weg und links und rechts davon ist nichts, sondern es überschneidet sich ja mit ganz vielen anderen Bereichen. Und deshalb, klar, wenn ich unterrichte, dann bin ich ganz klar auch nicht nur Illustrator, sondern Designer, weil ich natürlich auch mich mit anderen Dingen in der Gestaltung wie Typografie und so weiter beschäftigt habe, was vielleicht jetzt nicht jeder Illustrator so gemacht hat wie ich. Ich habe im Studium zum Beispiel auch alle Fotokurse besucht. Ich war in der Illustrationsklasse und habe trotzdem, ich glaube, ich war der Einzige, der alle Fotokurse besucht hat, weil ich das damals eben auch interessiert hat und ich das sehr spannend fand. Natürlich auch viel fotografiert habe. Deshalb habe ich da nicht so viel illustriert, aber auf der anderen Seite habe ich eben viel gelernt dadurch, was ich jetzt heute in meiner Tätigkeit als Dozent oder Professor natürlich auch wieder einsetzen kann. Also ich berate auch Fotografen zum Beispiel. Ja. Mhm. Und das finde ich das Schöne daran, dass es so viele Bereiche abdeckt und dass es jetzt nicht so, der zeichnet Männchen mit großen Nasen.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich denke, die Vielfalt, also ich mache das jetzt einfach mal so locker, so die Vielfalt in deinem Portfolio, also das sieht man wirklich sehr, sehr gut, wenn man einen Blick auch auf die Webseite wirft. Was ich auch toll fand, war die Grafik oder Illustration, ich weiß jetzt gar nicht, ob das richtig ist, von Mozart. Das hat ja sogar bei der Wochenzeitschrift Zeit aufs Cover geschafft, ne?
Genau.
Finde ich ganz, ganz toll. Dankeschön. Also was ich mich jetzt so gefragt habe, ist so, wenn du deinen Studierenden Tipps gibst, wie soll ich das jetzt sagen? Also ich denke, es gibt bestimmte Studiengänge, da sagst du, das ist, da müssen sie halt rechts oder links rum oder es gibt bestimmte Dinge, also Medizin würde mir jetzt vielleicht einfallen, wo man sagen würde, so, das ist so, das müssen sie so und so machen und nicht anders. Bei der Kunst stelle ich mir das aber schon ganz anders vor, weil etwas, was dich vielleicht nicht so anspricht, muss ja nicht unbedingt schlecht sein, oder?
Ganz genau. Das hast du, finde ich, ganz gut jetzt beschrieben mit der Medizin. Ich benutze immer das Beispiel Mathematik.
Ja, dann natürlich.
Wenn ich Dozent für Mathematik bin, dann brauchen wir nicht darüber diskutieren, ob 2 mal 2 4 ist, sondern es ist einfach so. Mhm. Darum geht es, dass aufbauend darauf alles andere dann gelehrt oder gelernt wird. Und ich sage auch meinen Studenten, also ich lasse mir auch gerne widersprechen und meine Studenten motiviere ich sehr dazu, auch viel zu reden und zu kommentieren und gerne auch mir zu widersprechen, weil ich bin natürlich nicht allwissend. Und wenn der Student oder die Studentin sagt, ja, nee, sehe ich nicht so, weil, und das ist entscheidend, ne, wenn er oder sie es begründen kann, dann ist das ja wunderbar, dann müssen wir ja nicht einer Meinung sein. Ne? Und ich halte es für falsch, jetzt, weil du gerade Kunst gesagt hast, das ist ja jetzt nicht freie Kunst, das sollten wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Also wir sind ja immer auftragsbezogen, wir Illustratoren, wir arbeiten immer auftragsbezogen. Ne? Also im Gegensatz zum freien Künstler, der im Prinzip macht, was er möchte, was ihn treibt, die Themen, die ihn antreiben, die ihn interessieren und dann sein Publikum, seine Käufer und so weiter sucht. Das ist ja anders. Wenn wir zusammenarbeiten, dann oder wenn der Illustrator mit dem Auftraggeber zusammenarbeitet, oder Illustratorin natürlich immer dazu denken, bitte, dann ist es ja immer eine Zusammenarbeit, wie ich es vorher schon gesagt habe. Ne? Also und wenn mein Kunde sagt, ja, das ist gut, aber ich hätte es da hinten links gerne ein bisschen dunkler, das Grün, dann werde ich als Illustrator natürlich nicht sagen, nee, ich will dieses Grün haben, weil dann ist man im falschen Beruf, definitiv. Ja. Sondern entweder man argumentiert und sagt, nee, das würde ich nicht so machen, weil, und dann redet man drüber. Oder man macht es eben so. Also in der Regel redet man drüber. Ne? Aber man sagt eben nicht, nee, ich bin der Künstler, ich mache das so, nehmen Sie das so, wie es ist. Also das ist eben der Unterschied sozusagen. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das ist so das Grundprinzip. Insofern, ja, wie gesagt, lasse ich mir gern, ich finde es auch spannend, also am Unterrichten, ne? Weil ich natürlich auch bei jedem Seminar was dazulerne und auch die anderen Sichtweisen von in der Regel jungen Leuten, aber nicht nur. Also als Dozent habe ich auch ältere Leute, also älter als ich, okay. die sich einbringen. Und also es ist alles, letztendlich ist ja alles Kommunikation. Deshalb ist es auch, wie gesagt, deshalb ist es wichtig, dass man darüber spricht und auch eben das Argumentieren lernt. Und seine Arbeit kommentieren und sozusagen das aushält, in Anführungsstrichen, wenn jemand die eigene Arbeit kritisiert, weil das wird es immer geben.
Das muss man wirklich lernen. Ne?
Weil wenn dann jemand sagt, ja, ich möchte Illustrator werden oder Gestalter, Designer und sobald jemand was nicht gut findet und er oder sie dann beleidigt ist, dann ist man auch im falschen Beruf. Sondern das gehört dazu sozusagen, dass man das einfach lernt und je öfters man das macht, desto konstruktiver wird es ja natürlich. Und dann sage ich ja, okay, ich hatte das jetzt nicht so gemacht, aber wenn du das jetzt so machst, dann ist das völlig in Ordnung. Also, wie du sagst, es muss ja nicht schlechter sein, nur weil es mir nicht gefällt. Also ich mag zum Beispiel jetzt die Farbe Rosa nicht, die verwende ich relativ selten in meinen Illustrationen. Aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt Illustrationen, die mit rosa Farbtönen arbeiten, alle schlecht finde.
Verstanden.
Dann wäre ich, glaube ich, auch ein schlechter Dozent und Professor, wenn ich das so sehen würde.
Du, ich denke vor allen Dingen, also alles, was irgendwo mit Kreativität natürlich zu tun hat, also ich denke, da müssen, also da kann man natürlich kritisieren, aber Also ich glaube, dass mit Worten relativ schnell auch Kreativität beschnitten werden kann. Also ich habe gerade eben, mir fällt gerade was ein, du, das ist, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich habe früher sehr gerne gemalt, würde ich sagen, jetzt nicht so richtig gemalt und ganz viel auch. Und ich muss in der Grundschule gewesen sein und das Thema war, Wahnsinn, da habe ich schon ganz, ganz, ganz lange nicht mehr drüber nachgedacht, die Szene, war, dass man Kinder am Martinsfeuer malen sollte. So richtig mit dicken, breiten Borstenpinsel und Wasserfarben und so, ne? Wie man das halt so vielleicht irgendwie in der Grundschule macht. Und ich denke, ich war in der, weiß ich nicht, zweite, dritte Klasse, irgendwie sowas in der Richtung. Und ich war sehr stolz auf mein Bild. Und zwar so DIN A3-Block, siehst du heute noch vor mir. Und bin damit ganz stolz vorne zur Kunstlehrerin, Frau Klein. Grüße gehen raus. Bin ich zu ihr hin. Und sie war total unzufrieden mit meinem Werk. Und ich fand das wirklich richtig schön, dass ich, nein, das sind alles so dünne Linien und so, das musst du ein bisschen dicker machen. So, und dann kommt sie zu mir, setzt sich auf meinen kleinen Kinderplatz sozusagen, nimmt die Pinsel und malt über diesen Jungen und das Mädchen, die beiden mit einer Laterne am Martinsfeuer stehen, malt drüber. Und das Mädchen hatte vorher, ich hatte irgendwie braune Haare, aber so, und jetzt war es auf einmal, jetzt hat sie ganz dicke braune Haare bekommen und eine dicke Mütze und so alles. Und mein Wasserfarbbild verschwand unter ihren Pinselstrichen.
Ja, absolutes No-Go.
Absolut, oder? Es war so, also.
Und ich, also abgesehen davon, dass es ein Trauma für dich als Kind höchstwahrscheinlich auch war, natürlich. Weil das ist wirklich für ein Kind. Und das ist ja das, was ich immer sage, als Kind, wir zeichnen, wir singen, wir malen, wir sind frei.
Ja.
Die Excel-Tabellen kommen dann später und wir schneiden dann die Kreativität, die von Natur aus da ist. Und das ist ja was, also da ist man ja auch stolz als Kind drauf, dass man was geschaffen hat, in die Welt gebracht hat. Das ist ja sozusagen ja auch die Grundmotivation, warum ich überhaupt sozusagen diesen Weg eingeschlagen habe. So dieses, ich wollte halt was machen. Ich sage immer, wenn ein produktiver Tag ist, wenn am Abend etwas da ist, was morgens noch gar nicht existiert hat. Das ja, ist ein guter Tag, toll. So ja. Gestaltungstechnisch oder illustrationstechnisch ja. betrachtet. Und die Grüße gehen von mir jetzt nicht raus, weil ich finde, das macht man nicht.
Nee, also das war wirklich, das tut heute noch weh nach so vielen
Jahren. Ja, weil ich finde es auch nicht nur, also dass man es nicht macht, sondern es ist auch pädagogisch und didaktisch einfach völlig daneben. Weil ich bin auch der Meinung, es gibt andere Dozenten, die sagen, ja, du musst diesen Baum jetzt so zeichnen. Ja? Und dann denke ich sowieso muss. Also ich vermeide zum Beispiel das Wort muss in meinen Seminaren. Mhm. Ja? Weil ich sage, nee, muss überhaupt nicht. Wenn jemand den Baum so zeichnet und die andere Person zeichnet ihn so, das ist ja das Spannende an der Illustration, dieses Individuelle. Weil jeder von uns einen anderen Strich, den Stift, den Pinsel, was auch immer, anders benutzt. Das ist ja auch die Stärke, ne? Dass man dann die Handschrift sieht, den Duktus sozusagen.
Genau.
Und das, was quasi, wenn jetzt ein Dozent oder Professor sagt, nee, du musst das so machen, dann ist es ja wieder quasi alles auf eine Linie bringen, was dann wieder genau das Gegenteil von Kreativität ist, ne? Von diesem Freien.
Absolut. Also, ich glaube jetzt so von. Also das wäre vielleicht so ein Impuls, diejenigen, die uns jetzt gerade zuhören. Ich glaube, dass man teilweise, also das mache ich mich auch nicht frei von, also dass man teilweise so verbal was raushaut, was vielleicht gar nicht so gemeint ist in dem Moment, aber was Kreativität oder so Ideenpflänzchen nenne ich das mal, ne? So etwas, was in uns stehen ist, relativ schnell ja irgendwie zerstört, ne? Dass man ja. sagt, ah, nee, wie kannst du das machen? Oder das muss, wie du sagst, das muss dann anders gemacht werden, der Baum muss so und so aussehen. Und das ist ja etwas, das haben wir, finden wir nur, nicht nur im künstlerischen Bereich.
Ja, und ich sage immer, also wenn jemand Ideen sucht, also Illustrationsideen, diese Mousehole oder diese Mauseloch-Serie ist ja quasi, das lebt vom Konzept, ne? Also von der Idee, von der Grundidee. Und wenn man Ideen sucht, vor allem als Illustrator, wenn man so arbeitet, dann funktioniert das in der Regel nicht so, zumindest glaube ich nicht, dass es jemand gibt, der sich hinsetzt, der super Idee hat, die zeichnet und toll, ist das Ganze fertig. So funktioniert es ja nicht, sondern man muss sehr, sehr viel zeichnen, skizzieren. Ich sage ja immer, ich skizziere denkend oder ich denke skizzierend, beides stimmt. Und man muss halt auch viele schlechte Ideen, also schlechte Ideen im Sinne von der eine Zensor, ich nenne das Zensor im Kopf, sagt sofort, das ist blöd, obwohl man den Strich noch gar nicht gemacht hat.
Oh, kenne ich, ja.
Und das ist genau das, finde ich, womit man quasi sich komplett zensiert und beschneidet, bevor überhaupt irgendwas entstehen kann. Und man muss sich sozusagen trauen, schlechte Ideen zu haben, man muss sich trauen, schlecht zu zeichnen, so wie man sich trauen muss, falsche Noten zu spielen, wenn man ein Instrument lernt. Sonst lernt man es ja nicht und sonst kommt man auch nicht weiter. Und aus dieser ganzen, das ist das, also kurz gesagt, das ist Arbeit. Das ist meine Arbeit, ne? Wenn ich Ideen suche. Und ja, da halt viel dann entsteht, dass nicht alles gut sein muss und vielleicht ist auch alles nicht gut. Aber ich sage immer, es ist eben der Arbeitsprozess, weil man muss einfach raushauen, sozusagen. Mhm. Blöd finden kann man es ja immer noch, aber in dem, also hinterher, aber in dem Prozess des Ideenfindens, des Skizzierens, des Ideensuchens, das kann man verbal machen, das kann man zeichnerisch machen, wie auch immer. Also dieses Sammeln, dieses Brainstorm, wie es jetzt auch gerne genannt wird, da ist ganz wichtig, dass man sich eben nicht sofort, dass man nicht sagt, ach nee, das ist doof, das geht nicht und so, sondern dass man einfach das macht und wie gesagt, wegstreichen und weglassen und doof finden kann man später immer noch. Aber das ist eben so wie ich arbeite und wie ich es definiere und wie ich es eben auch meinen Studenten beibringe und ja, die dann selber teilweise erstaunt sind über, ja, sie haben das, also sie haben das so gemacht, dann haben sie es aber doch verworfen, dann haben sie es so gemacht, aber dieses Verworfene ist eben Teil des Arbeitsprozesses, das kann man nicht überspringen.
Das finde ich ganz super. Also das, was du beschreibst, ich kenne das vom Schreiben. Genau. Und bei mir das allererste Buch Wuselmanagement, da ging es ja um den inneren, oder geht's um den inneren Kritiker. Und ich habe das dann teilweise gemerkt, dass ich geschrieben habe und dann quasi wirklich so die Stimme im Kopf hörte, die so rumgenölt hat bei dem Text. So wie, das war so mein innerer Literaturkritiker sozusagen. Und umso mehr ich dieser Stimme zugehört habe, wie du sagst, da ist noch kein Pinselstrich oder noch keine Zeile geschrieben, ist es dann schon, nee, das ist eine blöde Idee, das funktioniert so nicht. Jetzt komm, mach doch mal, du brauchst jetzt eine super duper Idee. Und ich habe dann so teilweise gedacht, ey, was mache ich denn? Das ist doch durchgeknallt. Ich schreibe ein Buch über den inneren Kritiker und während des Schreibprozesses macht der Kerl mich fertig. Und was ich wirklich, und das gerade wenn jemand so den, wie hast du gesagt, den Zensor hast du es auch genannt.
Das meine ich mit innerer Kritiker, genau.
Ja, genau, aber ich finde das ganz wichtig, diesen Zensor, inneren Kritiker, inneren Richter, wie man ihn nennen will, den auch wirklich zu benennen und da sehr aufmerksam zu sein. Und wenn man den benannt hat, also bei mir war es dann der Wusel, der innere Kritiker, der Wusel. Und deswegen hieß das Buch auch Wusel oder heißt Wuselmanagement. Aber dadurch kannst du natürlich einen entsprechenden Abstand auch zu dem gewinnen, was da auf einmal passiert. Und bei mir ist es, also ich habe einen sehr, sehr starken inneren Kritiker schon immer gehabt. Den werde ich auch nicht mehr loswerden. Aber die Frage ist so natürlich, wie geht man damit um? Und wenn der heute irgendwo so da ist und ich was mache, denke ich dann teilweise so, wenn dann der auf einmal anfängt rumzumeckern und die ist nicht gut und dieses nicht, guck mal, wie das aussieht. Und wo ich dann denke, mittlerweile denke, du, auf dich warte ich schon eine halbe Stunde. Das war ein bisschen spät dran. Und das so ein bisschen, mag ich nur gerade so als Impuls mal so in den Raum stellen, das ein bisschen mit einer Prise Humor auch irgendwo zu nehmen. Und,
ganz genau. Und ich würde ihn auf einen Espresso einladen und sagen, okay, aber ganz viel wichtiger als die Einladung ist dann zu sagen, so, du gehst jetzt.
So ist es, genau, so ist es.
Weil ich muss jetzt arbeiten.
Sonst geht ja gar nichts mehr.
Irgendwo. Ja, ganz genau. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ganz im Ernst. Ich glaube, das ist wirklich... Das, warum die meisten Leute sagen, ich kann nicht schreiben, ich kann nicht zeichnen und letztendlich können, also das ist das, was uns bremst. Ich sage ja immer, die meisten Leute sagen, ja, ich kann nicht zeichnen. Natürlich können sie zeichnen, aber sie machen es halt seit Jahrzehnten nicht mehr. Sie konnten es alle als Kinder. Zum einen und zum anderen, dieser innere Kritiker, das ist quasi, das gehört ja dazu, ist so mein Lieblingsbeispiel. Die Leute denken, wenn sie jetzt Hände zeichnen, by the way, Hände sind extrem schwierig zu zeichnen, also da tue ich mich auch noch schwer damit und ich mache es schon sehr lange. Okay. wenn Sie Hände zeichnen, dann erwarten Sie, dass Sie in quasi, Sie haben zwar seit 20 Jahren keine Zeichnung mehr gemacht, aber Sie erwarten, wenn Sie jetzt zeichnen, dass die Hände aussehen müssen wie die von Albrecht Dürer. Und dieser unrealistische, astronomisch unmögliche Realitätsanspruch sozusagen, also das verhindert ja alles sozusagen. Und dann machen sie es, dann macht man es doch nicht. Und wenn jetzt diese Person oder dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, wenn der Mensch einfach extrem viele schlechte Hände zeichnen würde, dann wäre die 101. Hand dann schon besser. Ne? Aber er muss halt diese 100 sogenannten oder schlecht gezeichneten Hände trotzdem zeichnen, damit er eben vorankommt. Und man wird ja besser mit Übungen. Das ist ja wie mit allem.
Ne? Absolut. Also ich denke, es ist vor allem erst mit dieses Machen, Loslegen. Genau. Und auch wenn die ersten, wie du sagst, wenn so die ersten Schritte jetzt nicht so 100% sind. Also da fällt mir ein Kunde ein, das ist schon ein paar Jahre her, dass mir, also ich zeichne sehr gerne, wenn es darum geht, auf dem Flipchart bestimmte Dinge darzustellen und so. Und dann sagt der Kunde zu mir, oh, Frau Hubrich, Ihre Flipcharts, die sehen immer so toll aus. Ich kann sowas überhaupt nicht, würde es so gerne können. Und dann gesagt, das ist überhaupt kein Ding. Sie buchen mich einen Tag und danach können Sie es. Und er sagt, nein, das kann nicht sein. Ich sage, doch, ich verspreche es Ihnen. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie sind nicht signifikant innerhalb von diesen 8 Stunden, die wir zusammen arbeiten, weitergekommen, dann schicke ich auch keine Rechnung. Versprochen. So, also gesagt, getan, haben wir gemacht. Und es waren so Dinge wie, wie macht man entsprechend diese Textboxen oder wie macht man irgendwo die Figuren entsprechend und. So, wie macht man das mit der Schrift? Und es war so toll zu sehen, wie schnell dieser Mensch Fortschritte gemacht hat. Und ich kann mich daran erinnern, nachmittags, also er hat ein Einzelbüro, ein großes Einzelbüro, und nachmittags eigentlich immer, wenn jemand auf dem Gang an seinem Büro vorbei ist und die Bürotür war offen, hat er gesagt, oh, Robert, komm mal vorbei, guck mal, was ich gemacht habe. Und der war so, das war so toll, der war so stolz und so happy und mit jedem Glücksgefühl sozusagen, sind seine Zeichnungen noch besser geworden, weil er eben nicht mehr diesen Kritiker hat, sondern gesagt hat, oh, das probiere ich mal aus und jetzt mache ich das mal mit anderen Farben und dann hatte er irgendwie Kreiden noch dabei und. Genau. Und es ist wirklich, man muss es ausprobieren. Ne?
Und da schließt sich der Kreis, weil du gerade sagst, ja, und dann hat er das ausprobiert und ja, jetzt mache ich mal. Und genau da kommt er ja wieder, also da dockt er wieder an als das, was er hundertprozentig als Kind auch gemacht hat, weil wir das alle machen. Dieses nicht drüber nachdenken, ja. Sieht der Elefant denn jetzt wirklich so aus? Ist denn der Rüssel wirklich so lang? Das interessiert doch überhaupt nicht, sondern mach einfach. Und das ist das Problem, weil irgendjemand kommt dann und sagt, der Elefant, der sieht gar nicht so aus. Ja? Und dann sind wir bei der Geschichte, die du vorher erzählt hast, dann was totaler Quatsch ist, weil das ist quasi, wie nenne ich das, Fantasiebeschneidung.
Ja, absolut. Also, ich muss noch eine Geschichte erzählen. Ich habe eben so gedacht, als ich das erzählt habe mit der Frau Klein in der Grundschule, dachte ich, naja, das ist ja jetzt doch so ein paar Jährchen her. Es hat sich bestimmt heute was geändert. Ich bin mir da aber gar nicht so sicher. Mir fällt nämlich noch was anderes ein. Meine wunderbare Tochter hat, als sie in der Grundschule war, aus Ton, genau, die haben dort einen Ofen zum Brennen gehabt, hat sie einen Igel gemacht. Also der steht bei mir auch immer noch neben dem Bett. Und ein Igel, der ja so aus Ton eben so wie so Stacheln, das ist keine Stacheln so, aber so, ne, so was hat. Und jetzt ganz, ganz toll, oben auf dem Igel, also das haben sie im Herbst damals gemacht, ist ein roter leuchtender Apfel. Und diesen Apfel kann man draufstellen auf den Igel. Und ich weiß gar nicht, vielleicht war sie in der 3. Klasse sowas in der Richtung. Also ich war schwer beeindruckt, als sie mit diesem Igel kam. Und ich habe mich so gefreut, was sie da erschaffen hat mit diesen kleinen Händen. Und habe es überhaupt nicht verstanden, dass sie traurig war. Und dann hat sie gesagt, wenn du möchtest, wer willst du denn haben? Ich sage, ja klar, also wenn du mir den schenkst, das ist super. So, und dann kam raus, und der Igel hat bei ihr, der hat eine relativ langgezogene Igelschnauze, Nase, oder wie sagt man, ist ja beides beim Igel sozusagen. So, und also jedenfalls vielleicht länger als der 0815 Gartenigel sozusagen. Und das war das Feedback von der Lehrerin, sagen, ja, also da ist die Schnauze ein bisschen zu lang. Also sollten uns Lehrerinnen und Lehrer zuhören oder generell Menschen, die vielleicht große Menschen, die kleinen Menschen Feedback geben könnten in Bezug auf Kreativität, und bitte nochmal vorher nachdenken und erstmal sagen, Mensch, super, das sieht toll aus. Und also ich finde, das ist der schönste Igel, den ich je gesehen habe. Aber es ist so, man haut so Dinge raus, und ich denke, das, was man im inneren Dialog mit dem inneren Kritiker macht, das macht man auch nach außen mit anderen Leuten. Und das ist irgendwie, ach so, da könnte ich mich drüber aufregen. Pass auf, ich wollte...
Ganz kurz, ich finde ganz wichtig an der Stelle, was wesentlich dazu beiträgt, dass die Leute eben nicht ihr Potenzial ausschöpfen, so könnte man es vielleicht sagen, ist der Mythos des Perfektionismus. Weil das ist, also da habe ich auch schon mit Studenten drüber diskutiert, und die waren dann auch teilweise anderer Meinung, ist ja wunderbar. Aber ich denke, Perfektionismus ist ein theoretischer Zustand. Perfektionismus gibt es im Prinzip nicht. Ne? Perfektionismus bedeutet, dass der Künstler auf seiner eigenen Beerdigung immer noch an dem einen Bild malt, weil es könnte ja noch besser sein. So. Mhm. Und das ist das, wo ich Ich bin da deshalb so konsequent, weil ich nämlich als Student extrem blockiert war und nicht nur einen, sondern ungefähr 10 Milliarden innere Kritiker hatte, die alles kritisiert haben, so dass es dann sehr schwierig war, sozusagen, was in die Welt zu bringen, was ich ja eigentlich machen wollte, ja, was so mein Drang war und ist und bleibt und bleiben wird, ja. Weil das verhindert ja dann, dass man was macht, weil, es ist ja doch nicht gut genug, oder, und dann kommt noch der Vergleich mit anderen und man denkt sowieso, ja, die anderen sind eh besser und so. Das ist so der Klassiker, das kommt dann auch noch dazu. Aber dieser innere Kritiker und dieser Perfektionismus blockieren, also es ist für mich eigentlich ausschließlich negativ. Und der Begriff Perfektionismus wird aber immer positiv konnotiert. Ja? Stanley Kubrick, der Perfektionist, ja Gott, der hat 3 Filme gemacht. Hätte er irgendwie 20 gemacht, wären wahrscheinlich 6 gute rausgekommen oder 12, wer weiß. Ja,
super Punkt.
Ja, und das ist was, wo ich denke, ja, kann man so sehen, aber ich finde es halt, ist meine eigene persönliche Erfahrung, wie ich es vorhin gesagt habe, diesen Perfektionismus muss man manchmal mit Gewalt ausschalten sozusagen oder wegdrängen, damit man überhaupt anfängt, damit was entsteht. Also
das ist ein guter Punkt.
Ja. Das finde ich beim Schreiben auch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du es erwähnt hast. Ich schreibe ja auch. Also ich arbeite ja unter anderem auch als Texter. Und da gibt es ja diesen einen Satz, den ich weiß leider nicht mehr, wer ihn geschrieben hat. Also ich kann das Zitat jetzt quasi nicht, kann ich nicht benennen. Aber ich finde, das trifft es auf den Punkt irgendwie so. Was machen Sie, wenn Sie nicht wissen, wie Sie anfangen sollen mit dem Text? Weißt du es noch? Wir haben, glaube ich, drüber gesprochen.
Nee, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber was ich letztens gelesen habe, war, also ich schreibe den ersten Satz so, dass man den zweiten Satz gerne lesen möchte. Das meinst du, glaube ich, aber jetzt nicht, ne?
Nee, aber das ist quasi verwandt, weil ich glaube, der Spruch geht so, wenn einem der erste Satz nicht einfällt, dann fängt man halt mit dem zweiten an.
Ach, das ist auch schön. Nee, den kannte ich noch nicht. Schön.
Und das bedeutet da nichts anderes als, lege einfach los. Und genauso, wenn ich jetzt einen Text schreibe zu einem Thema und also ich setze mich jetzt nicht hin und überleg mir die 5 Minuten lang, mit welchem Wort ich anfange, sondern ich haue einfach raus und umstellen und löschen und hin und her und die Syntax und alles, das mache ich sowieso rein. Aber ich fange einfach an und ich habe halt gelernt, dass das quasi am effektivsten ist auch und dass dann auch am Schluss etwas rauskommt dabei, ne? Was nicht rauskommen würde, wenn man 2 Stunden über jeden Satz nachdenkt.
Absolut, genau, weil dann kommt man wirklich nicht weiter. Also was ich gerne mache beim Schreiben ist, dass ich quasi nicht links oben im Blatt anfange, sondern überhaupt erstmal Ideen sammle. Ich bin ein ganz großer Fan von Mindmaps und merke da, also weil das ist ja nie perfekt, also kann es auch gar nicht sein. Deswegen hält der innere Kritiker da auch direkt die Klappe und einfach so Ideen so zuordnen zu können und dann fällt einem da was ein, da was und da und auf einmal ist eine Struktur vor einem, sondern sagt, ach ja, da könnte ich jetzt eben einen Artikel rausmachen oder einen Vortrag oder ein Buch oder was auch immer.
Genau, aber weil du eben nicht linear anfängst, dann sind wir wieder beim Thema Mathematik und nicht Kreativität, weil quasi, das ist leider so, in unserem Schulsystem wird alles so linear gelehrt, aber wir funktionieren eben nicht so, sondern wir funktionieren eher wie eine Mindmap, so dass wir springen von A nach B, also eben nicht von A nach B, sondern von A nach Y und von K nach L und so weiter. So funktioniert dann unser Gehirn eigentlich im Grunde genommen. Ne? Und deshalb ist es ja so, wie du es gerade sagst. Und dann, ja, daraus wird halt was. Und das ist eben der Weg, die Arbeit.
Und ich denke, dann kommt man auch in so, das ist in diesen Flow rein. Also das ist ja so, genau. Ich denke, man kann es nicht verordnen, da gibt es auch keine Pille dafür. Aber so dieses einfach mal loslassen, drauf loslegen, also was ich unheimlich gerne mache, ich habe hier bei uns im Büro so ganz große, wie sagt man denn, Brown Paper, Packpapier, was man an sich auf Pinnwände, Metaplanwände macht. Aber wenn ich wirklich kreativ arbeiten möchte und vielleicht da auch Mindmaps zum Beispiel mache, dann lege ich die wirklich auf dem Büroboden und habe dann ganz viele, ganz tolle, bunte Stifte und allein dieses Dazugreifen und dann mit Farben und Hantieren und mich nicht am Schreibtisch zu befinden, sondern wirklich auf dem Boden, auf den Knien zu bewegen, ist etwas, wo ich ganz schnell die Zeit mich vergesse, der Kritiker findet es doof, der geht dann raus eine Runde spielen und wo ich dann teilweise denke, oh Mensch, guck mal, wie toll ist das. Ich denke, dieses Loslassen, wie du sagst, eben nicht perfekt, keine Perfektion anstreben, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache.
Wobei ich will eben die Leute denken halt immer, wenn ich sage, nicht perfekt, ja, ich will es ja perfekt machen, die gehen dann gleich ins andere Extrem meistens, wenn ich darüber spreche. Die sagen, ja, ich will es ja nicht, ich will da nichts Schlechtes abliefern, sagen, ja, das habe ich ja nicht gesagt, sondern es ist halt ein Unterschied zwischen irgendwie, du hast gerade den Begriff Flow benutzt. Das ist eben was man meiner Erfahrung nach, dieser Flow kommt ja erst, wenn man loslässt und nicht mehr man, also wenn man denkt, kommt kein Flow. So, das geht mir zumindest so. Ja. Mhm. Also ich denke da nicht jetzt irgendwie 2 Stunden nach und dann, ah super, jetzt mache ich diese Idee und dann zeichne ich, sondern wie gesagt, bei mir ist es so, also es ist tatsächlich, hat auch mit Bewegung zu tun. Also Bewegung im Sinne von Hand bewegt sich nicht nur die Gedanken, sondern Hand bewegt sich übers Papier oder über die Tastatur, je nachdem. Mhm. Und es ist Bewegung und Bewegung ist Flow.
Ne? Ja, guter Punkt. Ja. Oder vielleicht auch einfach mal wirklich sich draußen bewegen.
Das
einfach mal sein zu lassen und zu sagen, so, auch wenn der Schreibtisch übervoll ist, rausgehen an die frische Luft, Sonnenstrahl oder den Regen genießen, je nachdem, um so ein, vielleicht so einen Break einfach mal zum Break zu machen, ja. Denke ich, das ist auch ganz wichtig.
Die Frage kam tatsächlich mal, glaube ich, in einem Interview, so was war auf Englisch, what do you do when you're stuck oder so. Mhm. Also wenn ich nicht weiterkomme, habe ich, glaube ich, genauso geantwortet wie du, wenn ich mich richtig erinnere. Take a walk, spazieren gehen, Sport machen, Fahrrad fahren, was auch immer. Ja. Aber halt nicht, genau, jetzt weiß ich es wieder, alles machen, aber nicht auf dem Bildschirm gucken.
Genau, ja, ganz das wichtig. Ist
ganz wichtig bei einer Pause. Also nicht jetzt irgendwo hingehen ins Café und dann die ganze Zeit aufs Handy gucken, sondern dann wirklich sagen, nee, jetzt gucke ich mal in die, jetzt zähle ich mal Wölkchen. Mache ich eh viel zu selten, habe ich festgestellt. Macht man ja als Kind gerne und dann nie wieder so. Aber ist eigentlich ganz gesund so für dich.
Ja, ich denke, das hat auch was mit Selbstmanagement, Selbstfürsorge zu tun. Ne? Auch zu überlegen, was tut mir gut. Und das, was für den einen passt, passt für den anderen vielleicht entsprechend nicht so, klar. Aber einfach eben diesen, ich finde diesen Cut mal zu machen, zu sagen, ich mache jetzt was anderes. Ich habe das teilweise, ich merke das immer wieder ganz bewusst, sagen so, ich beschäftige mich jetzt gerade nicht mehr mit dieser Frage, wenn ich nicht auf die Antwort komme. Und dann, also man sagt das ja so häufig so, das ist mir unter der Dusche eingefallen. Aber ich finde, das muss gar nicht die Dusche sein, sondern ganz bewusst dem Gehirn auch zu signalisieren, ich denke da jetzt gerade erstmal nicht drüber nach. Das verschiebe ich irgendwo. Und dann auf einmal macht es plopp.
Ja, weil es doch arbeitet im Unterbewusstsein.
Ja,
weil ich das, wie ich mal gelesen habe, es arbeitet ja weiter, aber halt nicht so an der Oberfläche. Ne?
Und, ja, vor allen Dingen nicht so verkrampft.
Ne? Genau, nicht so verkrampft.
Und
genau.
mir hat der, auch ein paar Jahre schon her wieder, in meiner Coaching-Ausbildung damals, hat mir jemand gesagt, eine Frau sagte dann, es ist ganz wichtig, wie wir auch in einem inneren Gedankenwelt mit uns kommunizieren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied für das Gehirn, ob ich jetzt sage, ich suche meine Brille, oder ich finde meine Brille. Mhm. Weil ich will sie ja finden. Ja? Und ich habe das auch so ganz oft, ich denke, oh, dieses Wort oder jetzt irgendwie der Name von jemandem oder irgendwas. Oder wo hast du das und das hingelegt? Aber sobald ich sage, ich denke da jetzt erstmal nicht drüber nach, ist gut. Dann macht es ein paar Minuten später, ach, ich weiß. Mhm. Ja, also einfach so ein bisschen mal locker lassen, würde ich sagen. Und ich denke, dann klappt das auch mit dem Flow. Ne? Ich habe eine Frage, also ich gucke auch so ein bisschen auf die Zeit. Ich könnte, aber das weißt du, ich könnte ja noch stundenlang mit dir weiterreden. Aber so eine Frage, so, die würde mich wirklich noch interessieren. Hast du so eine Art Traumauftrag, wo du sagst, das wäre mein absoluter Traum, wenn ich diesen so einen Auftrag kriegen würde?
Ja, definitiv. Und der ist nicht besonders originell, weil den hat jeder Illustrator.
Okay.
Also jeder zumindest, der seinen Beruf ernst nimmt, für den New Yorker ein Titelbild zu gestalten.
Ah, okay.
Das wäre natürlich wunderbar. Und ich kenne Leute, die das mehrfach schon geschafft haben und bin, also gönne es denen natürlich, weil das wirklich eine tolle Sache ist und weil das halt auch sehr, sehr oft und viel wahrgenommen wird und das auch sicher dann sozusagen einen auf den Bildschirm von anderen potenziellen Auftraggebern bringt, sowas definitiv. Aber weil es halt auch eine Publikation ist, also das Magazin The New Yorker, die halt auch sehr renommiert ist und schon, ich glaube, die feiern jetzt in 2-3 Jahren 100-jähriges Jubiläum oder so, die für jeden Journalisten, Fotografen, Illustrator natürlich auch also in der Kundenliste ist es immer ganz oben bei den meisten bekannten Illustratoren, Fotografen, Journalisten. Und hierzulande, also nicht so bekannt, glaube ich, also außer natürlich jetzt die Leute, die Journalisten, Fotografen oder Illustratoren sind, die schauen dann schon sozusagen nach New York, weil das kommt ja jeden Montag raus oder ja genau jede Woche. Und zeige ich auch oft meinen Studenten aktuelle New Yorker-Cover, weil die eben zu aktuellen Themen immer sind, immer ohne Text. Also und halt das, was ich meine mit konzeptioneller Illustration, kann man da sehr schön sehen und auch studieren, so wie der Illustrator es gemacht hat, so dass man das Titelbild sieht und es packt ein und es macht was mit einem. Da gibt es ganz viele Beispiele, gute Beispiele. Jetzt letztens, wann war das mit George Floyd, letztes oder vorletztes Jahr, durch Corona. Ich bringe alles durcheinander mit Corona irgendwie. Auf jeden Fall, als dieses schreckliche Ereignis war, es war ja nicht das erste leider und wahrscheinlich auch nicht das letzte, zum Thema Rassismus und Polizeigewalt. Und da gab es eben ganz, ganz starkes Cover, worüber ich dann zum Beispiel auch mit den Studenten rede und da auch sehr spannend finde, wie das wahrgenommen wird. Und das ist dann auch so ein schönes Beispiel, Entschuldigung, für was Illustration alles sein kann, nämlich auch tatsächlich etwas bewegen. Ja, man kann mit als Illustrator, Illustratorin, man kann was bewegen, man kann es verändern, man kann gegen Rassismus, für Frauenrechte, was auch immer. Also man kann mit seiner künstlerischen, gestalterischen Arbeit etwas bewirken. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Weil das Klischee ist ja so, das muss ich jetzt leider an der Stelle sagen, ja, der Illustrator macht halt Kinderbücher, ist natürlich auch wunderbar, ist auch ein großer Bereich, aber das ist halt ein ganz kleiner Teil von einem riesigen Bereich, der möglich ist, sozusagen. Und wie gesagt, deshalb ist mir das auch wichtig, deshalb wollte ich es hier nochmal erwähnen. Und der New Yorker hatte eben auch sehr politische Cover natürlich auch sehr oft, die was mit einem machen. Das ist da nicht nur Dekoration, sondern wirklich auch, ja, da bleibt einem manchmal auch so nicht das Lachen, aber da denkt man halt drüber nach, wenn man es sieht. Und natürlich auch jetzt von den Magazinmachern oder von den Redakteuren so gedacht, ja, das sollen die Leute natürlich dann, das soll mehr Beachtung finden und dann auch gekauft werden, egal ob die Print- oder Online-Ausgabe. Und das wäre einer der Traumkunden, sage ich mal. Und, der Markt als Illustrator ist ja weltweit, das ist ja das Schöne, dass man ja, und das gibt es natürlich auch, ich hatte jetzt auch 2-3 Mal für die USA, also für Kunden in den USA gearbeitet. Aber im Prinzip kann man ja in, egal wo sitzen und für Tokio arbeiten oder sonst wo. Also ja, heute alles eigentlich kein Problem mehr. Hauptsache, das Internet funktioniert.
So, also das heißt dann, den Wunsch schicken wir mal raus ans Universum.
Ja, danke schön.
Titelcover von New Yorker. Da wo ansonsten, wenn man jetzt uns zugehört hat und sagt, oh Moment mal, der Mann ist Illustrator, äußerst sympathisch und da will ich jetzt Kontakt aufnehmen, kann man gucken, dich auf deiner Webseite entsprechend, sind die ganzen Kontaktdaten da. Wie gesagt, ich packe deine Webseite, packe die URL auch in die Shownotes.
Genau, vielen Dank dafür. Ich bin natürlich auch auf nicht allen, aber ich glaube auf fast allen Kanälen zu finden. Also wer mich kontaktieren möchte und sagt, ich habe sie nicht gefunden, der macht was falsch.
Sehr gut, wunderbar. Ja, liebe Dr., sollen wir das dann so als final last words mal stehen lassen?
Wenn du magst.
Ja, du, vielleicht machen wir ja nochmal eine Folgeepisode vielleicht so. Aber ich mag erstmal jetzt, ich mag mich bei dir...
Was bisher geschah.
Genau, ja, genau. Nein, aber ich mag mich erstmal so bei dir, also irgendwie die Gelegenheit gerade so im Schopf packen, weil das habe ich, glaube ich, so noch gar nicht so gesagt. Also ich fand die Zusammenarbeit mit dir wirklich phänomenal. Also es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
und vielen Dank, mir auch.
Und
ich fand es ja auch super. Ja.
Ich bin jetzt mal gespannt, was so dabei rauskommt. Aber mag erstmal heute sagen auch Dankeschön, dass du mein Gast warst. Mir hat das Gespräch mit dir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir auch den ein oder anderen Impuls eben auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer setzen konnten. Also vielen Dank.
Ich bedanke mich auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ja, Grüße nach draußen.
Alles klar.
An die Zuhörer und Zuhörerinnen.
Ja, und dann, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dann auch Dankeschön, dass Sie heute wieder entsprechend mit dabei waren. Ich habe eine Idee, wir machen Folgendes. Also ich muss ganz kurz, dieser Werbeblock, verzeihen Sie mir, der muss sein, wenn Sie sagten, wie war noch das nochmal mit dem Buch? Überleben im Organisationszoo, geschrieben von mir, illustriert von Davo Bacara. Untertitel vom erfolgreichen Umgang mit Meeting-Gorillas, Panikkaninchen und Krawallwildschweinen. Wenn Sie jetzt sagen so, hä, was ist das? Das ist so eine Art Survival-Kit für den Büroalltag. Also wenn Sie so gelegentlich den Eindruck haben, dass Kolleginnen und Kollegen so irgendwo, naja, so teils tierische Verhaltensweisen an den Tag legen, ja, dann ist dieses Buch für Sie. Wenn Sie unter Besprechungen leiden, in denen nur der Meeting-Gorilla immer wieder aufs Neue nur das Sagen hat oder Sie Status-Meetings kennen mit Krawallwildschwein und das extrem nervend und anstrengend finden, wenn die Giftspritzen-Tarantel aus dem Büro von gegenüber, wenn die Ihnen den letzten Nerv raubt, dann ist dieses Buch für Sie. Weil in dem Buch erfahren Sie nämlich, wie Sie die Strategien solcher Akteure wirklich blitzschnell durchschauen und vor allen Dingen auch souverän agieren. Und ja, und Sie erhalten ein ganz wirklich wirkvolles Survival-Kit, so mit dem Sie den Alltag im Organisationszoo zum einen erfolgreich, aber vor allen Dingen auch nervenschonend und wirklich mit viel Humor meistern können. Und ich lege jetzt noch was drauf, also so am Ende dieser Werbestrecke, wenn Sie können eins von drei Büchern gewinnen. Wenn Sie mir bis Ende September an info@claudia-hubrich.com eine Nachricht schicken und da in den Betreff reinschreiben, Überleben im Organisationszoo, dann packe ich Ihren Namen entsprechend in die große Lostrommel. Und Hand aufs Herz, kleiner Fingerschwur, ich werde natürlich Ihre E-Mail-Adresse nicht für irgendwelche Newsletter oder sonst irgendwelche Marketing-Sachen nehmen, sondern das ist wirklich rein nur für die Buchverlosung. Drei Bücher gibt es entsprechend zu verlosen, wie gesagt, Überleben im Organisationszoo an info@claudia-hubrich.com. Finden Sie dann aber auch gleich nochmal in den Shownotes. Und ansonsten habe ich jetzt genug gequatscht. Ich hoffe, Ihnen geht's gut, machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Sie berät seit mehr als 20 Jahren Menschen und Unternehmen, die sich entweder in Veränderungsprozessen befinden oder sich in solchen befinden wollen. In ihren Vorträgen, Coachings und Workshops gibt sie Impulse für mehr Klarheit, Motivation und Umsetzungskompetenz, damit sie das kleine oder große Stück Veränderung erreichen, welches sie sich wünschen. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-hubrich.com. Schauen Sie gleich vorbei.